Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 3. März 2025. Camiloten und Markus Somm. Ja, es hört nicht auf in Deutschland mit diesen Angriffen in der Öffentlichkeit. Was ist der neueste Stand?
Ja, mitten in der Mannheimer Innenstadt ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Und gemäss ersten Bericht sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem soll es mehrere Verletzte geben. Der mutmaßliche Autofahrer, ein Deutscher, ist gemäss DPA-Informationen festgenommen worden und liegt mit Verletzungen im Spital. Aktuell findet gerade dort der Fasnachtsmarkt statt, mit Essenständen, aber auch diversen Fahrgeschäften. Und was man kann sagen, zum Zeitpunkt jetzt von dieser Aufnahme ist noch vieles unklar. Die Polizei auf jeden Fall bittet Menschen darum, dass sie die Innenstadt umgehen. Weitere Angaben zum Fahrer oder den Hintergrund sind aber auch noch nicht mitgeteilt worden.
Genau, also politische Motive oder psychische Krankheit oder ich meine Nationalität steht den deutschen Staatsbürger, was immer das dann genau will heissen. Ja, es ist viel zu früh über das zu reden, aber selbstverständlich ist es ein riesen Thema in Deutschland. Jetzt sind die Koalitionsverhandlungen. Man hat schon das Gefühl, alle zwei Wochen, das ist nicht übertrieben, passiert etwas. Also man muss schon sagen, irgendwie ist das geht einfach nicht so weiter. Also wenn die Regierung nicht bald wirklich etwas macht, dass das aufhört, weil das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man kann nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, in einer Fußgängerzone, sich nicht mehr sicher fühlen. Das ist ein Zustand, wo den Leuten so auf die Psyche schlägt. Ich meine, das ist ja brutal. Stellt euch vor, wir würden in der Bahnhofstrasse immer müssen Angst haben in Zürich oder in Bern auf dem Bundesplatz, dass uns irgendein Vollidiot oder ein Terrorist einfach umbringt, wie es mir jetzt gerade heute eingefallen ist.
Ja, es hat ja mehrere Berichte gegeben aus Deutschland, dass man sich auch Sorgen macht um die Fasnachtsumzüge, die angefangen haben. Man hat auch gewisse Fasnachtsumzüge abgesagt, eben gerade, weil man Sicherheitsbedenken gehabt hat. Wenn man jetzt in die Schweiz schaut, zum Beispiel auch in Luzern, hat es so Sicherheitsböller gegeben, die man als Schutz aufgestellt hat gegen Terrorattacken. Gerade die Fälle, wo ein Autofahrer dann würde die Menschenmenge rasen. Man sieht also schon auch, obwohl es in der Schweiz noch nicht zu so einem Fall gekommen ist, dass man sich bei den Sicherheitsbehörden die Gedanken tatsächlich auch machen muss und eben mit so Sicherheitsmassnahmen reagieren. Die traurige Wahrheit ist aber jetzt, gerade in Mannheim, es hat funktioniert. Die Sicherheit ist leider eben nicht gewährleistet.
Genau, und es ist ja wahrscheinlich eine, ich meine, das ist ein bisschen Flashstory-Politik, oder? Letztlich muss man dann schon mal darüber reden, was sind die Ursachen. Und jetzt in dem Fall wissen wir gar nicht, was der Täter eben hat wollen, was das für einen ist. Aber jetzt in Deutschland ist völlig klar, es hat dort einen enormen Zusammenhang mit der Migration. Und bei uns hat es jetzt noch nicht angefangen. Und wir tun jetzt einfach mal präventiv anfangen. Aber eigentlich kann das nicht befriedigen auf die Dauer. Also es kann ja nicht sein, dass man nachher jede Fasnacht muss irgendwie Sicherheitsmassnahmen ergreifen. Wir sind nicht uns gewöhnt, dass wir eigentlich nicht mehr können frei in der Öffentlichkeit uns bewegen und immer müssen Angst haben, dass irgendeiner mit dem Messer oder mit dem Auto auf uns losgeht. Also das ist sicher etwas, wo bald muss gelöst werden. Gehen wir zu einem anderen Thema. Stadt Zürich ist interessant, ist eine richtige Götterdämmerung. Ist jetzt ausgebrochen. Letzte Woche hat Philippo Lüttenegger, Stadtrat von der FDP, angekündigt, dass er nicht mehr sich wählen lassen zum nächsten Mal als Stadtrat. Jetzt sind zwei weitere dazugekommen. Gami, um was geht's?
Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch, sie verzichtet auf eine weitere Amtszeit. Sie wird im Frühling 2026 nicht mehr zur Wahl antreten. Die 64-Jährige war 16 Jahre lang für die SP im Amt gewesen. Ebenfalls wird auch der SP-Stadtrat André Odermatt nicht mehr antreten. Und vielleicht so ein bisschen zu Corinne Mauch. Sie war die erste Frau gewesen in diesem Amt. Sie war die Nachfolgerin gewesen von Elmar Ledergerber und damals eher eine unbekannte Gemeinderätin gewesen. Sie hat auch den Übernamen Graue Mauch gehabt, hat sich aber mit der Zeit sehr, sehr stark in ihrem Amt entwickelt und hat sich zum Beispiel persönlich, zwar bis jetzt ohne Erfolg, aber für Stimmrecht für Ausländer eingesetzt. Für die SP ist jetzt klar, sie wollen das Präsidium verteidigen.
Jetzt gut, du bist Präsidentin von der SVP von der Stadt Zürich, kennst dich aus dem Gemeinderat. Wie muss man die Corinne Mauch, du hast es teilweise schon ein bisschen angetönt, aber wie muss man da die beurteilen? Wie ist die Bilanz von dieser Stadtpräsidentin? Ist das eine grosse Stadtpräsidentin gewesen? Ist das eine gute Stadtpräsidentin gewesen? Geht es der Stadt Zürich jetzt wahnsinnig viel besser nach dem Regime Mauch? Oder wie würdest du das beurteilen?
Sie ist natürlich sehr, vor allem mit diesen Kulturthemen auftreten. Man hat immer gemerkt, dass ihr das ist, was ihr sehr wichtig ist, dass sie die Kultur in der Stadt Zürich fördert. Andererseits, gell, die Stadt Zürich hat seit 30 Jahren, nicht mehr als 30 Jahren, eine linke Mehrheit. Es ist nicht so schwierig, in so einer Konstellation natürlich in der Regierung zu Sachen durchzubringen. Sie ist nie gross in Abstimmungen problematisch involviert worden, dass Geschäfte zum Beispiel verloren gegangen worden sind, wo bei anderen tatsächlich auch schon eingetreten ist. Und man hat sie auch sehr aktiv wahrgenommen, so ein bisschen in dem Stadtleben. Also man hat sie auch gesehen an einer Street Parade zum Beispiel. Sie ist auch an einem Filmfestival gewesen. Also sie ist wirklich aktiv gewesen in dem Stadtleben. Ich glaube, sie gehört einfach zu Zürich. Es war wie eine Merkel gewesen, eigentlich. Man kann sich wie die Stadt Zürich gar nicht ohne Corinne Mauch vorstellen. Ja, es ist wie zum Inventar und jetzt geht die Zeit vorbei.
Gut, es ist natürlich für einen Stadtpräsident, Stadtpräsidentin sowieso nicht so wahnsinnig einfach, überhaupt etwas zu gestalten, oder? Eigentlich ist ja das Departement, das man hat, nicht, also eben, ist einfach Kultur, aber das ist nicht so wichtig. Oder sagen wir, es ist für die Linken sicher wichtig, aber es ist nicht das, was die Stadt Fürschi bringt oder wirklich irgendwo kann neu profilieren. Da finde ich jetzt Tiefbau interessanter. Da finde ich natürlich auch alles, Finanzpolitik ist eigentlich viel wichtiger. Tut eigentlich uns auch, also ich bin nicht in der Stadt Zürich, Gott sei Dank, muss da nicht Steuern zahlen, aber das berührt eigentlich einen mehr. Ich finde auch ein bisschen, was du gesagt hast, Corinne Mauch ist am Anfang, wirklich hat man das Gefühl, mein Gott, wer ist denn das? Und sie hat sich schon gemacht, da muss man sagen, sie hätte die Stadt können repräsentieren, natürlich auf eine linke Art, mit linken Prioritäten, aber das ist jetzt halt so, das ist ja der Witz von der Demokratie, dass halt, wenn die Linke gewinnt, dann gibt es auch eine linke Stadtpräsidentin. Muss man halt eh mal schauen, dass man vielleicht wieder mal einen bürgerlichen Stadtpräsident hätte. Aber wir kommen jetzt gerade zum Thema, oder? Das ist nicht nur der André, es ist ja nicht nur Corinne Mauch, sondern es ist auch der André Odermatt und der Filippo Lüttenegger, habe ich erwähnt, der zurückgetreten, also gerade drei Vakanzen. Wie geht das weiter mit der Nachfolge? Wer wird neuer Stadtpräsident?
Ich glaube, das wird in der Hand von der SP bleiben. Das ist so ein bisschen, typisch Zürich. Ich glaube, da tun sich auch die Linken darauf einigen. Es könnte vielleicht zu Angriff kommen.
Leupi, keine Chance, meinst du?
Ich habe immer den Eindruck gehabt, er hat sich in den letzten Jahren ein bisschen angepeilt. Man hat es ein bisschen geplant, auch mit dieser Ständeratskandidatur. Ist das für mich so eine aussichtslose Kandidatur gewesen, aber ein zusätzlicher Wahlkampf, wo man sich doch auch ins Licht rücken konnte. Ich habe eher das Gefühl, dass jetzt grosse Namen könnten spannend werden von der SP. Ein Mindli Marti, der schon mal wollte, in den Stadtrat gehen, der dann gegen Simon Brander intern gescheitert ist. Oder auch eine Jacqueline Badran, die sich immer trotz Nationalratsmandat sehr, sehr stark in der Stadtpolitik zeigen lassen hat und wirklich auch Sachen vorantrieben hat. Sie hat vor allem auch das Stadionprojekt sehr, sehr stark bekämpft. Sie ist also immer noch sehr, sehr nah dran an dieser Stadtpolitik.
Ist sie nicht zu alt? Jacqueline Badran, ich meine, eben, wir sind uns jetzt langsam gewöhnt, dass Stadtpräsidenten nach 16 Jahren sind. Ich bin nicht genau sicher, wie alt das Jacqueline Badran ist, aber die ist über 60. Wäre das ein Argument?
Ich denke eher nicht, sondern es ist auch eine Persönlichkeit, die man in Zürich wahrnimmt, die man kennt. Man weiss auch, wie durchsetzungsfähig sie kann sein. Eher im Gegenteil sehe ich das als eine gute Chance für sie, dass sie sich aus der nationalen Politik zurückziehen kann und jetzt so zum Schluss von ihrer Karriere doch nochmal das Amt, das ja irgendwo mit Prestige verbunden ist, Stadtpräsidentin sein, wahrzunehmen. Und ich glaube, das würde man ihr auch trotz ihrem Alter von der linken Seite her sehr, sehr gönnen.
Was ist bei den Bürgerlichen? Ich meine, erstens, besteht überhaupt die Chance, dass man die zwei FDP-Sitze heben kann? Oder muss man davon ausgehen, dass es nachher nur noch einen gibt? Von der SVP reden wir nicht. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die SVP über die reinbringt. Wie tust du die bürgerliche Seite beurteilen?
Bei der bürgerlichen Seite ist es immer schwer, weil einerseits hättest du doch Gemeinderäte, wie jetzt wie ein Perper im Aftili, den ich gesehen habe, sich klar positioniert, der auch medial bekannt ist in Zürich, der so etwas machen könnte, ist aber natürlich noch sehr, sehr jung. für so ein Amt im Vergleich so ein bisschen zu den anderen, die wir hatten. Aber das, wo wenn dann immer wieder ins Spiel kommen, sind auch eben die grossen Namen. Und wie erfolgreich man mit den Bürgerlichen ist, mit diesen grossen Namen, das hat man gesehen, eben nicht wirklich. Und es wird wirklich schwer, den Filippo zu ersetzen. Ich glaube, der ist mittlerweile auch bis über die Mitte akzeptiert worden als Stadtrat. Und jetzt jemanden zu finden, der ihn kann ersetzen kann und den Sitz behalten, wird für mich eine Herausforderung.
Wenn du sagst, grosse Namen bei den Bürgerlichen, wer ist da? Wer denkst du
da? Ja, das ist eben das Schwierige, was ich denke. Aber du musst natürlich einen Stadtzürcher haben, der irgendwo auch noch nahe ist bei der Stadtpolitik. Das ist für mich so ein bisschen die Hürde. Ich würde mal noch offen lassen und abwarten, wer sich überhaupt könnte melden. Aber mit einem Nationalrat müsste man sich schon überlegen, anzutreten, schon nur wegen der Aufmerksamkeit im Wahlkampf.
Also gut, kann sich alle melden, die noch Stadtpräsident werden wollen. Sonst müssen wir vielleicht auch kurzfristig noch die schöne Stadt umziehen. Dann können wir Stadtpräsident werden. Gehen wir zu einem anderen Thema, sehr, sehr ernst im Vergleich zu den Problemen, die wir haben in der Stadt Zürich. Es geht um die sogenannte Ekla im Weissen Haus zwischen Trump und Zelensky. Was sind da die neuesten Entwicklungen?
Ja, nach dem Ekla ist es vor allem so, dass man jetzt in Europa Einigkeit sieht. Man hat einen Gipfel gehabt mit mehreren doch hohen Staatsvertreter und man versucht dort von Europa aus ja so ein bisschen die Reihe zu schliessen und die Einigkeit zu zeigen und vor allem auch klar zu sagen, Europa unterstützt Zelensky und die Ukraine noch weiter. Die Frage ist einfach für mich, lange das? Wie glaubwürdig ist das? Aber es hat sicher eine Reaktion, ist sicher eine ganz klare Reaktion, dass man möchte, sich dagegen positionieren, was passiert ist am Freitag im Oval Office.
Gut, ich muss sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich, ja, ist ja jetzt interessant, oder? Das geht jetzt recht fürschi. Also, wir haben plötzlich die Situation, dass sowohl Franzosen wie Engländer sagen, sie dürfen Truppen schicken, falls dann einen Frieden gäbe und man müsste den sichern. Das ist letzte Woche schon bekannt worden. Marco hat meines Wissens das noch nicht so gesagt, aber der Starmer hat es ganz deutlich gesagt. Und jetzt ist man eigentlich so weit, dass man schon fast bereit ist, das zu machen. Man will natürlich, dass die Amerikaner dann einen sogenannten Backstop, also auch noch irgendwo eine gewisse Garantie abgeben. Aber es ist schon bemerkenswert und das zeigt ja auch, was der Ekla ausgelöst hat, dass nämlich die Europäer plötzlich merken, hey, jetzt ist wirklich ernst, das ist richtig ernst. Aber das Zweite ist, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen im Hin- und Herschwanken, wenn du dann wieder das Bild siehst, von diesen 40 Männern, die da irgendwo vor einer Kamera stehen und alle irgendwie um den Zelensky rum und so, das sieht so lächerlich aus. Und da muss ich auch sagen, schon an dem merkt man, dass Europa nichts zu sagen hat, weil das ist einfach, das sind nicht Chefs. Du kannst doch nicht mit 40 Leuten antreten, das ist so wie bei uns in der Bundesverwaltung, für jedes Eich machst du eine Kommission und dann kommen 50 Mitglieder und dann redet man 500 Stunden. Das wirkt nicht wie Entschlossenheit. Das wirkt nicht wie Macht. Es wirkt auch nicht wie Einigkeit. Das hätte viel einen grösseren Eindruck gemacht, aus meiner Sicht, wenn man einfach den Starmer gesehen hätte und den Macron und in der Mitte den Zelensky. Fertig! Weil was soll jetzt dort noch irgendwie Belgien dabei sein und Dänemark und ich weiss nicht, welcher Staat? Das ist einfach birrenreich und das ist so die, also eben so eine pseudo-sozialistische Haltung, wir tun alle mitnehmen, wir sind so inklusiv. Und es geht nicht um das, es stimmt nicht. Wir brauchen, wenn schon in Europa jetzt militärische Grossmächte, die das machen können, das können Belgier nicht, das können die Schweizer nicht, die einen auch nicht, sondern nur die Engländer und die Franzosen, die Deutschen können sich noch mit sich selber beschäftigen. Ja, also von dem her, ich bin nicht so sicher, dass da so wahnsinnig viel rauskommt, wie letztlich. Sind wir ehrlich, also die zwei Länder, die ich erwähnt habe, England und Frankreich, sind auch bankrott. Also die haben, eigentlich hat man die kein Geld und vor allem ist man ja nicht bereit, einen Politikwechsel zu machen, wo einem wieder Geld geben würde. Ich meine, da müssen wir halt mal anfangen, sagen, alle die Subventionen, die wir haben in den Staaten, oder die Energiepolitik, die so wahnsinnig viel kostet, oder die Migrationspolitik, die nur noch kostet und nichts bringt, da müssen wir umlagern. Und da sehe ich eigentlich nie, dass in Europa das passiert.
Es zeigt einfach wieder mal, dass man sich doch als Europa sehr lange auf die Garantien und die Sicherheit aus den USA gestützt hat. Und jetzt kommt wie der Schock natürlich, der Eklat im Oval Office, den man hat. Man macht jetzt ein Signal, dass man zusammensteht, dass man immer noch an der Seite der Ukraine ist. Aber wenn man sich auch Europa anschaut, der Guy Parmelin hat das mal lustig gesagt, die einzig stabile Regierung noch nebendran ist Italien. Also es läuft in Europa nicht gut. Sie sind gerade in einer schlechten Position, um wirklich Stärke zu zeigen. Darum für mich doch noch die Frage, bleibt es bei dem so ein Virtual Signaling oder wird man tatsächlich etwas machen und es wird eine Reaktion loslösen, das lasse ich noch gerne offen.
Ja, und ich glaube eben, wie würdest du das machen? Ich meine, von wo kommen denn die Franzosen plötzlich wieder Geld über? Die sind ja so verschuldet. Und gut, klar, sie können sich jetzt noch ein bisschen weiter verschulden, auch für die Armee, aber letztlich glaube ich, also das ist so noch alles noch nicht gegessen, das dünkt mich in einer hysterischen Stimmung, die jetzt läuft. Ob man jetzt, wie man den Ekel beurteilt oder nicht, können wir das anders mal vertiefen. Aber letztlich ist ja noch gar nichts passiert. Man hat ja gar noch nicht verhandelt mit den Russen. Man weiss ja gar noch nicht, was denn eigentlich wirklich könnte eine Lösung sein. Und dann könnte man dann sagen, ja, nein, das finden wir nicht gut oder wir finden es gut. Es ist alles noch sehr, sehr früh. Und das Einzige, was ich finde, ist klar, das ist nicht ideal, das ist nicht nett, dass der Herr Trump einen Zelensky so auflaufen lässt. Aber ich muss auch sagen, also für einen angeblich erfahrenen Politiker hat er sich schon sehr, sehr ungeschickt verhalten. Und was mir vielleicht noch durch den Kopf gegangen ist, und ich sage es überall, wenn du zum Chef gehst und du willst eine Lohnerhöhung, dann tust du ihn nicht belehren und du tust ihn auch nicht so, du tust ihn auch nicht blöd einstellen, sondern du gibst ihm halt den Schmaus. Es ist so. Wir alle haben Chefs. Und es ist eben auch so ein bisschen eine Teenager-Sicht auf die Welt, dass du einfach kannst überall nur fordern und sagen, ich will das und das finde ich nicht recht und auch sehr moralisch überall kannst auftreten. So ist die Welt nicht. Es gibt Unterschiede. Und der eine Unterschied ist zum Beispiel, dass die Amerikaner so unglaublich stark sind und so reich sind, wenn ich als Präsident von der Ukraine komme, wo 70 Milliarden Militärhilfe bekommen hat in den letzten 3 Jahren, dann bin ich einfach nett, höflich. Jeder Beziehung. Ich kann schon etwas kritisch sagen. Ich finde, der Macron hat das genial gemacht, oder? Aber das tun wir auch. Und da merkt man, beides Leute aus alten, erfahrenen Weltmächte, oder? Wo irgendwo wissen seit 500 Jahren, wie so Diplomatie läuft, dass es halt Unterschiede gibt. Es gibt halt einen Starken und es gibt einen Schwächer. Und die Engländer sind ja jetzt, weiss Gott, auch nicht irgendwie ein Kleinstaat. Aber wenn sie auf Amerika gehen, wissen sie, hey, das ist jetzt der neue Sheriff. Und dem Sheriff muss ich jetzt mal sagen, dein Stern ist hure schön, der glänzt, ist super. Und der Zelensky kommt wie ein Teenager und wo sagt, ich will jetzt in den Ausgang. Und dann sagt der Vater, nein, darfst du nicht. Also ich muss sagen, ganz eine schlechte Leistung von ihm.
Ja, aber wir können wirklich sagen, dass wir das, man hat es irgendwie gesehen, dass es so zu der Eskalation kommt, aber dass man sich wie nicht hat können mäßigen. Man kann einen spitzfindigen Kommentar machen, das geht in Ordnung. Aber dass es doch so eskaliert, ist ja wirklich irgendwie ein Schock, dass man das nicht erwartet hat vor laufender Kamera, sondern dass man wirklich gedacht hat, man versucht jetzt da gemeinsam hinter den Kulissen eine Lösung zu finden, das anzugehen und nicht, dass man im Endeffekt vor der ganzen Welt sich gegenseitig an Karren fällt.
Ja, aber es ist eben auch tragisch, weil eigentlich völlig klar ist, wer verloren hat. Und das ist einfach der Herr Zelensky. Und er hat sich das nicht einmal wahrscheinlich so bewusst gemacht während dem Gespräch. Oder? Weil er kann nur verlieren. In so einer Auseinandersetzung, wo der eine ist eben, ist der Superboss. Und du bist der, der völlig abhängig ist von dem. Das bringt dir ja nichts. Und ich würde jetzt auch sagen, dass der Trump, und das ist grausam gewesen, und das kann man auch kritisieren, er hätte es natürlich sollen stoppen. Also wenn er jetzt wirklich, wie soll ich sagen, der Zelensky hätte wollen retten, dann hätte er es nämlich gestoppt. Und er hätte es nicht wollen stoppen, sondern er hätte einfach wirklich zugelassen, dass sich der Herr Zelensky einfach aufhängt. Von der ganzen Öffentlichkeit aufhängt. Weil, ja, am Schluss ist klar, wer eben der Sheriff ist. Und man kann das bedauern, aber so ist halt die Welt nicht. Wir sind auch ein kleines Land, oder? Ich finde, das ist auch etwas, was für uns auch wichtig ist, oder? Haben wir dann ein paar Mal überlegt. Wir Schweizer, oder? Wir sind jetzt seit 700 Jahren da. Und wir sind immer ein kleines Land gewesen. Und da überlebst du nicht, wenn du nicht weisst, auf wer kommst du vor, wer muss ab und zu halt ein bisschen höfeln. Ja, Teenager finden das nicht lässig, aber wir Erwachsenen wissen, ja, Es gibt halt, es gibt Machtunterschiede auf der Welt und mit dem muss man umgehen. Und es nützt nichts, wenn man einfach sagt, ja, es ist jetzt irgendwie Fridays for Future. Wir sind, oder es hat, ich finde, es hat das Ganze auch also zu tun mit dieser Infantilisierung von unserer Kultur, wo man wirklich das Gefühl hat, was ein 18-Jähriger findet, ist genauso wichtig, oder? Die Greta Thunberg ist genauso wichtig, wie was der amerikanische Präsident findet. Nein, es ist nicht so. Es ist nicht so.
Vor allem auch das Bewusstsein, eben, der Trump steht am Anfang von seiner zweiten Amtszeit, also man wird noch ganz, doch noch ein paar Jahre müssen mit ihm umgehen können, Zelensky. Und dass man am Anfang, dass es wirklich darauf rausläuft, dass so viel Geschirr zwischen diesen zwei öffentlich zerschlagen wird, ist auch strategisch absoluter Fauxpas, wo die Frage wirklich ist, was kann man noch retten? Wird es wirklich dazu kommen, dass Zelensky sich wird entschuldigen? Es gibt ja auch Forderungen, dass er das zum Beispiel sollte machen, aber irgendeine Lösung für die Zusammenarbeit werden sie finden.
Also er muss sich entschuldigen, der wird noch Washington müssen pilgern, wie in seiner Zeit Heinrich IV. Auf Canossa und sich beim Papst unterwerfen. Es geht nicht anders. Und das ist, eben, ich sage es nein, so ist halt die Welt. Und das ist eigentlich das, wo natürlich jetzt auch die neue Präsidentschaft von Trump auszeichnet und wo ich gut finde. Ich finde nicht alles gut, was er jetzt bei der Ukraine macht, da bin ich ein bisschen unsicher. Eben, wie weit wird er denn Putin entgegenkommen? Aber wir wissen es nicht, weil sie gar noch nicht miteinander angefangen verhandeln. Aber was gut ist am Trump, ist schon einfach der neue Realismus. Dass man wieder wissen, hey, wir sind in einer Welt von Erwachsenen. Es gibt Sachzwänge, es gibt Macht. Die Amerikaner sind nicht bereit, jetzt nochmal einmal 20 Jahre einfach zahlen. Und wir ja auch nicht. Man muss ja auch ehrlich sein, wie die Situation ist, was die Ukraine betrifft. Niemand ist bereit, in den Krieg einzugreifen, damit die Ukrainer den Donbass wieder haben. Ich finde das sehr traurig, dass die nicht mehr haben. Ich finde es auch, ich finde es nicht richtig, das ist ja klar. Ich finde es nicht richtig, was Putin gemacht hat. Das ist absolut jenseits von Gut und Böse, dass man das Land einfach gar nicht überfallen. Aber wir sind alle auch nicht bereit, das zu machen, was nötig wäre, um die Territorien zurückzuholen. Also muss man schon auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, gut, also komm, wir probieren irgendwie das zu stoppen. Weil es muss gestoppt werden. Einfach 3 Jahre nochmal weiterkriegen, ohne ein Ziel. Funktioniert auch nicht. Gut. Wir sind mehr oder weniger am Schluss. Wir haben noch ein interessantes Interview, das wir noch kurz ansprechen müssen, mit dem ehemaligen Finanzminister von der Eidgenossenschaft Hans-Rudolf Merz und dem ehemaligen Justizminister von der Eidgenossenschaft Christoph Blocher. Heute erschienen in der Zürich Zeitung, sehr interessant. Es geht natürlich auch wieder indirekt um den Trump. Es geht um Sparen. Wie kann man den Staat abbauen? Brauchen wir auch einen Elon Musk oder nicht? Und die zwei Bundesräte, Altbundesräte, haben dann darüber geredet, wie sie es gemacht haben. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse?
Ich würde sicher sagen, was man herausheben kann, auch für die Zukunft, weil die Frage war ja, wie sie es jetzt machen würden. Der Christoph Blocher sagt, er würde sofort einen Personalstopp verfügen, um Geld einsparen, weil schon 10 Stellen weniger, das wären schon 2 Millionen mehr, die man eingespart hat. Der Hans-Rudolf Merz sagt dann doch auch, wieso haben wir denn überhaupt die Staatsausgaben? Und ein Grund ist natürlich eben das Personalwachstum und Schuld daran sei aber auch das Parlament, das immer neue Aufgaben beschließt, die man dann muss in der Verwaltung erfüllen. Und da müsste man sich doch mal den Gedanken machen, wo kann man das auch angehen, dass nicht immer neue Aufgaben am Staat übertragen werden.
Genau, und da finde ich aber auch, dass halt der Bundesrat müsste mehr auf ihre Parteien einwirken und dann mal sagen, jetzt hören wir mal auf. Und das sollte man ja eigentlich auf der bürgerlichen Seite wenigstens mal durchbringen. Dass man aufhört mit diesen vielen, vielen Vorstössen, wo alles wieder kostet. Auch teilweise eine völlige Selbstbeschäftigung auslöst von der Verwaltung. Das könnte ja Bundesrat. Was ich lustig gefunden habe, ist die Geschichte, die Christoph Bloch erzählt hat, wie er eben von Anfang an gesagt hat, jetzt gibt es einen Stellenstopp. Und jede neue Stelle, die ihr wollt besetzen, müsst ihr mehr persönlich im Bundesrat einen Antrag stellen. Und was ist passiert? Kein einziges Stellengesuch ist mehr gekommen. Plötzlich nicht mehr gekommen, weil es denen natürlich auch peinlich war oder es zu aufwendig gefunden haben. Aber es ist natürlich vor allem peinlich, oder? Wenn halt der Bundesrat, der oberste Chef, merkt, der wird jetzt wieder irgendeinen Assistent einstellen für etwas, was nicht so wahnsinnig viel bringt. Das tust du als Chefbeamten auch nicht gern riskieren, dass nachher der obere Chef merkt, du bist auch noch einer, der die ganze Zeit nochmal Leute einstellt. Finde ich total gut, weil der Blocher hat es ja jetzt auch vorgeschlagen beim VBS und ich weiss, gewisse Leute, die ich mit geredet habe, haben dann so ein bisschen gefunden, ja, das ist ja lächerlich, das bringt doch nichts. Jedes Urlaub zu suchen, es ist um da gegangen, der Christoph Blocher hat gesagt, beim Militär jedes Urlaubsuch muss über den Tisch vom VBS vorstehen. Und dann haben die Leute auch gefunden, das ist ja lächerlich, das geht doch nicht. Aber es hätte wahrscheinlich genau den gleichen Effekt, dass die Leute nicht mehr in Urlaub wollen.
Ich habe gerade das Gefühl, wenn wir über Personalabbau reden, irgendwo sieht man so die Einigkeit bei den Bürgerlichen, aber tut es aber in der Umsetzung, dass wirklich nichts durchkommt, um tatsächlich Personal abbauen. Ja, es gibt Sparvorschläge, aber wir streiten nachher im Budget über jegliche einzelne Millionen. Und irgendwo fehlt mir da so ein bisschen, ja, die Durchsetzungskraft der Bürgerlichen, um tatsächlich auch das Problem anzugehen, weil es ist wirklich aus meiner Sicht wenig passiert. Das Einzige, was mich freut, ist, wenn man so in die Kantone schaut und dort auch von Initiativen geredet werden, die einen Stopp oder einen Deckel machen für den, zum Beispiel die Anzahl von Verwaltungsmitarbeitern, dass man auf dieser Art und Weise wenigstens etwas kann in den Kantonen machen kann. Aber ich würde sagen, es gäbe noch mehr.
Absolut. Man muss vor allem ein bisschen mehr, ja, eben ein bisschen primitiver werden. Es ist halt wirklich Kettensäge. Und nicht, wie sagt man dem, das Laubsägeli. Sondern man muss wirklich mit der Kettensäge mal antreten. Gut, das war es. Bern einfach an dem. 3. März 2025, Gamilotti und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr uns abonniert, weil das ist die beste Methode, um den Journalismus zu unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz. Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch